Maker Story, der Podcast. Live aus dem Pioneer Lab der Hochschule Fresenius mit Professor Dr. Dennis Lotter.
Ja, herzlich willkommen zur Maker Story, dem Entrepreneurship-Podcast der Hochschulen Fresenius, gemeinsam in Kooperation mit der AMD. Und wir freuen uns natürlich, einmal im Monat spannende Persönlichkeiten vors Mikrofon zu bekommen. Und ich sitze heute wieder mit meinen frisch geputzten weißen Sneakern im Pioneer Lab bei uns in Berlin. Ihr wisst ja, die Pioneer Labs sind die Heimat unserer jungen Gründerinnen und Gründer der Hochschulen Fresenius. Und gegenüber sitzt mir eine junge, erfolgreiche Frau, Shirin Marun, die mit ganz, ganz großer Passion im Thema Gründung, Unternehmertum unterwegs ist. Was sie konkret macht, das wird sie uns gleich verraten. Ich freue mich sehr auf die Maker Story. Shirin, mit dir herzlich willkommen bei uns in der Show.
Ja, vielen lieben Dank, Dennis. Ich freue mich sehr, bei dem Podcast dabei zu sein und danke für die Einladung. Kurze Worte zu mir und meiner Person, wer ich bin, was ich mache. Ich bin Shirin Marun, komme aus Berlin, deswegen freut es mich sehr, hier im Pioneer Lab in Berlin zu sein mit dir und beschäftige mich tagtäglich mit Startups. Wo mache ich das Ganze? Das mache ich bei PwC Ventures im Venture Deals Team. Wir begleiten dementsprechend Startups in der Early Stage im Seed, Series A und Series B Bereich, immer mit einem Fokus auf B2B-Tech, vorbereitend auf alle Finanzierungsrunden. Das heißt, wir machen mit denen alles, angefangen vom Pitch Deck, von der Equity Story bis hin zum Financial Model, zu einer Valuation, das heißt Startup-Bewertung, bis sie wirklich Investor-ready sind. Und dann begleiten wir sie auch gerne durch das komplette Fundraising. Und auf der anderen Seite haben wir auch unsere eigenen CVC-Fonds, das heißt Corporate Venture Capital Arme und investieren auch selber in die Series A. Und diese Prozesse des Investments begleite ich auch.
Also ich sehe schon, der Grund, warum wir dich eingeladen haben, wird jetzt schon deutlich. Wir haben in diesem Podcast viel zu besprechen gemeinsam. Aber bevor wir das tun, würde ich ein bisschen gerne in die Vita gehen von Shirin, denn ich glaube, es ist kein Zufall, dass du in die Welt, in die Community der Startups eingetaucht bist. Woher kommt deine Passion, deine Leidenschaft und wie kam es dazu, dass du dich dann am Ende mit PwC mit diesem Thema beschäftigst?
Ja, super lange Geschichte. Es geht tatsächlich zurück in das Jahr 2013, 2014. Ich komme ja, wie gesagt, schon aus Berlin. Das heißt, wenn man innovationsbegeistert ist, dann kommt man sehr, sehr schnell und sehr früh in die Startup-Branche. Das Ökosystem ist hier, würde ich sagen, deutschlandweit das am besten ausgebildetste oder entwickeltste. Und so kam es dann, dass ich 2014 bei Axel Springer Plug and Play bei dem Accelerator Pre-Seed Startups begleitet habe und dann ganz, ganz schnell gemerkt habe, dass ich mich total wohlfühle, dass der Bereich der Innovation, Entrepreneurship, gemeinsam mit vielen, vielen Gründern zu arbeiten, einfach unheimlich ansteckend ist und ich dann dementsprechend auch selbst in ein Startup reingegangen bin von einer Kohorte. Das war damals ein HR-Tech-Startup und als eine der ersten Mitarbeiterinnen mit dem Gründungsteam gemeinsam das Startup begleitet habe und so von einem Startup zum nächsten Startup gekommen bin dann nochmal in den MedTech-Bereich rein und habe da in einer anderen Stage Post-Series A ein Startup mitbegleitet und den Partnerschaftsbereich aufgebaut und von dem Moment an eigentlich nie wirklich den Bezug zum Startup, zum Entrepreneurship oder zum Unternehmertum generell verloren.
Und seit dem Moment gefangen in dieser fantastischen Welt. Also ich kann das ja nachempfinden, geht mir ja genauso. Ich sage, das ist so eins der spannendsten Themen, ja, der spannendsten Themenfelder, die eigentlich unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft zu bieten hat. Jetzt hast du ja sehr viele Startups kommen und gehen sehen. An welches erinnerst du dich ganz besonders in deiner Laufbahn? Gibt es da ein Gründungsvorhaben, ein Startup, das dich in besonderer Weise vielleicht fasziniert hat oder also einfach noch nachhaltig mit begleitet?
Puh, schwierige Frage tatsächlich, weil ich so viele tolle Gründer gesehen habe und jeder Gründer oder jedes Gründungsteam so seinen eigenen Funken mitbringt und auch jedes Geschäftsmodell spannend ist, weil immer wieder Probleme gelöst werden. Aber wenn ich mir eins aussuchen müsste, dann würde ich sagen, ist es auf jeden Fall eins, was ich in der jüngeren Zeit jetzt mitbegleitet habe, tatsächlich aus Serbien. Das ist ein HR-Tech-Startup, was sich aber auf den Developer-Markt fokussiert. Das heißt, da auch in der Region, in der osteuropäischen Region, nicht mit dem gleichen Ökosystem, was wir hier in Deutschland haben, mit weniger Unterstützung enorm viel erreicht hat. Und das finde ich einfach total beeindruckend, weil wir auch innerhalb von PwC dann mit unterstützt haben und das mit dem Startup gemeinsam geschafft haben, dann auch den zentraleuropäischen Markt zu übernehmen und auch zu penetrieren. Das heißt, da auch wirklich eine großartige Skalierung stattgefunden hat. Und das fand ich wirklich sehr, sehr beeindruckend, mit wie viel Willenskraft dann auch von dem osteuropäischen Bereich das ganze Startup dann letztendlich in Europa mit dem Geschäftsmodell erfolgreich geworden ist.
Du sprichst ja einen spannenden Punkt an. Also auf der einen Seite haben wir es ja zu Beginn des Podcasts gehört, deine brennende Leidenschaft für das Ökosystem Berlin. Wobei ich da noch was entgegensetzen würde. Ja, also auch München finde ich ganz, ganz spannend. Ja, die Metropolregion, Rhein-Main-Region hast du auch einiges. Also es hat sich schon viel getan im deutschsprachigen Raum. Und gleichzeitig ja auch nochmal interessant, den europäischen Blick drauf zu werfen. Was würdest du sagen, aus deiner Erfahrung heraus, welche europäischen Metropolen sollte man gerade was das Thema Start-up-Gründung ganz besonders noch im Blick haben?
Also wenn ich über Europa spreche, dann ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, inkludiert man Großbritannien oder nicht? Mhm. Für mich gehört UK immer noch dazu, auch wenn UK aus meiner Sicht immer die Zwischenstufe zwischen Europa und Amerika ist und UK oftmals einen Ticken weiter ist als der Rest von Europa, sodass für mich ganz klar ist, dass wenn man nach London geht, wenn man generell nach Großbritannien geht, da die Startups oftmals mehr Kapital bekommen, dementsprechend auch schneller viel erreichen können und da auf jeden Fall immer hingeguckt werden sollte, gerade auch als Startup-Gründer vielleicht in Deutschland, dass man sich dann irgendwann Investoren in UK holt oder auch nach UK skaliert. Insofern ist das definitiv ein Bereich, der sehr spannend ist. Andererseits gibt es auch andere Länder, die natürlich unheimlich viel Potenzial haben. Ich finde, man sieht sehr, sehr viel in den nordischen Ländern, gerade so im Hinblick Skandinavien, ob es Schweden ist, ob es Norwegen ist oder sogar Finnland, wo ja auch jährlich die Slush stattfindet und da unheimlich viel Innovation gefördert wird. Da können wir uns auch sehr, sehr viel abgucken beziehungsweise auch gerne hingucken, weil sie digitalisierter sind als Deutschland.
Auch die Politik sollte da mal genau hinschauen, ja.
Definitiv. Und andere Länder wie Holland zum Beispiel sind natürlich auch immer wieder in verschiedenen Regionen unheimlich interessant. Gerade wenn man nach Amsterdam geht, bewegt sich da sehr, sehr viel auch. Und so gibt es überall vereinzelt Länder, wo man es vielleicht gar nicht so erwarten würde, aber wo unheimlich viel Innovation vorangetrieben wird. Und da kooperiere ich auch tatsächlich europaweit immer wieder auch mit verschiedenen Teams. Belgien zum Beispiel ist auch ein Land, was sehr klein ist, dementsprechend das Ökosystem auch sehr klein ist, was aber auch sehr bereitwillig ist, Innovationen zu fördern und wirklich rauszugehen und viel zu machen.
Jetzt würde ich gerne wieder zurückkommen vom europäischen Kontext, vom europäischen Blick auf unser Ökosystem. Und was ich schon natürlich interessant finde, ist, du arbeitest für einen der Big Four, PwC. Ja. Und viele würden jetzt PwC eher weniger in Richtung Start-up-Innovation verorten. Wie kommt es dazu, dass sich ein Unternehmen wie PricewaterhouseCoopers mit so einer Startup-Community beschäftigt und auch eigene Programme auflegt und auch einen eigenen Fonds auflegt, mit dem sie in Startups investieren?
Ja, da sprichst du auf jeden Fall einen wahren Punkt an. Viele, die an PwC denken, verbinden PwC natürlich nicht mit Startups, Innovation oder auch sogar Investments. Also wir sind tatsächlich als Gesellschaft, als deutsche Gesellschaft, sowohl in Startups investiert und investieren aktiv in die Series A, als auch in Fonds. Also wir sind auch Limited Partner und haben da aktiv Fonds-Investments gemacht und treiben diese auch weiterhin voran. Und das Ganze hat eigentlich schon vor vielen, vielen Jahren begonnen mit der Unterstützung unserer klassischen Services von Startups. im Bereich Assurance, Tax, Audit, wo wir primär natürlich mit Scale-Ups zusammengearbeitet haben, das heißt mit Startups, die schon ein bisschen reifer sind, die schon ein bisschen mehr Kapital haben, die sich dementsprechend auch unsere Services leisten können. Und irgendwann hat man sich die Frage gestellt, warum unterstützen wir denn nur in der Growth oder Later Stage, wenn wir nicht auch schon längst vorne ansetzen könnten? Und dementsprechend haben wir Services etabliert und uns viel, viel früher aufgestellt, sodass wir jetzt Programme haben, die auch founder-friendly sind, wo wir sagen, wir investieren gerne in die Early Stage, investieren gerne in potenzielle neue Kunden, die wachsen werden, die dann auch mit uns weiterhin den Weg bestreiten werden, sodass wir dann auch uns für die Early Stage geöffnet haben. Und so ungefähr vor 3 bis 5 Jahren haben sich dann in verschiedenen Bereichen einige Themen noch weiter intensiviert. Unser Fonds beziehungsweise unser eigener Corporate Venture Capital Arm ist vor 2 Jahren jetzt aufgesetzt worden in verschiedenen Investmentvehikeln. Das heißt, wir haben da auch verschiedene Fokusthemen, auf die wir uns fokussieren. Der ist natürlich dann dementsprechend noch nicht so ganz bekannt, aber in Bereichen der Skalierung von Startups in der Early Stage, was wir schon seit über 5 Jahren machen, sind wir schon wesentlich visibler am Markt. Und so kommt es nach und nach immer mehr in den verschiedenen Bereichen, dass auch PwC als eine der Vorreiter Big Four Unternehmen in diesem Bereich immer mehr anerkannt wird und auch immer mehr sich das alles rumspricht, dass wir da auch wirklich sehr aktiv sind.
Und ich hoffe, wir leisten auch noch einen Beitrag mit diesem Podcast dazu.
Absolut.
Wunderbar. Sherin, du hattest in deiner Einleitung den Begriff in den Mund genommen, Investor Readiness. Und ich glaube, Investor Readiness trifft es ziemlich gut, was ihr in euren unterschiedlichen Programmen letztendlich auch herbeiführen wollt. Und da wäre jetzt auch meine konkrete Frage aus eurer Perspektive. Wann bin ich denn als Startup Investor ready? Also welche Voraussetzungen müssen denn erfüllt sein, um nach eurer Definition eine Investor Readiness vorliegen zu haben?
Ich gehe mal chronologisch vor, um die Frage zu beantworten, weil es natürlich immer ein bisschen davon abhängig ist, wo das Startup steht, wenn es zu uns kommt. Und gerade wenn man mit First-Time-Foundern arbeitet, die noch gar nicht vorher gegründet haben, sich gar nicht mit dem Finanzierungsprozess auseinandergesetzt haben, muss man dann natürlich erstmal anfangen zu erkunden, an welcher Stelle sie stehen und was sie genau brauchen. Das heißt, man ist wirklich in so einer Explorationsphase, um wirklich zu schauen, welche Dokumente haben sie schon aufgesetzt, wie sieht es aus mit einem Businessplan, mit einem Financial Model, wo ist der Stand oder wie ist der Stand des Pitch Decks, der Equity Story, haben sie sich schon Gedanken gemacht, können wir auf etwas aufsetzen, was schon besteht oder nicht? Und natürlich auch, wie sehen die ganzen Financials aus? Das heißt, gibt es schon Pilotprojekte, die bezahlt wurden? Gibt es dementsprechend halt POCs? Gibt es eine gewisse Traction? Haben Sie Umsätze, die Sie generieren? Wie sieht das Businessmodell aus? Wie ist die Monetarisierungs- und Pricing-Strategie? All diese Themen sind natürlich Themen, die Investoren brennend interessieren. Und insofern gehen wir da wirklich so vor, dass wir diese Explorationsphase mit den Gründern gemeinsam erkunden und die Investor-Dokumente gemeinsam aufsetzen. Das heißt, ein Startup ist wirklich Investor-ready, wenn Sie eine Equity Story aufgesetzt haben, die auch für jemanden verständlich ist, der nicht aus dem Markt kennt, der sich nicht mit dem Problem befasst hat, sodass das im Pitch Deck dementsprechend gut rüberkommt und zwar in weniger als 14 Slides. Also wir empfehlen immer so 10 bis 12 Slides pro Pitch Deck. Und das Financial Model sollte sich dementsprechend auch widerspiegeln im Pitch Deck, sodass sich die Annahmen decken. Und das Financial Model dann dementsprechend auch alle Umsatzströme, alle Strukturen wirklich dann dementsprechend auch darlegt. Und zusätzlich sind natürlich auch Themen wichtig wie Vision. Was habt ihr in den nächsten 3 bis 5 Jahren geplant? Wie wollt ihr wachsen? Welche Strategie setzt ihr an? Das sind alles Themen, die natürlich auch für die Investoren interessant sind. Und welche Art von Funding braucht ihr überhaupt? Weil nicht jeder Case ist ein VC-Case. Und das ist auch in Ordnung. Man muss nicht immer den VC-Weg gehen. Es gibt auch ganz viele andere Wege, wie man sich finanziert. Die einen brauchen gar kein externes Funding und stellen heraus, dass sie doch mit ihrem Modell doch weiter bootstrappen können. Die anderen sagen, sie wollen früher eine Profitabilität erreichen. Die Dritten gehen dann doch vielleicht in ein Debt-Funding rein und nehmen Fremdkapital auf oder auch Venture-Debt, was auch üblich ist und immer mehr präsent wird. Und dementsprechend gibt es verschiedene Arten. Also selbst ein strategischer Partner, wenn man sich einen Corporate Venture Capital Arm reinholt, ist auch ein guter Partner. Aber das kommt sehr, sehr stark darauf an, was man eigentlich erreichen möchte, wo die Ziele sind und ob man den Hypergrowth VC Case erreichen möchte oder nicht.
Bei deiner Aufzählung hat mir einen Aspekt ein bisschen gefehlt und ich stelle mir die Frage, spielt er für die Equity Story nicht diese bedeutende Rolle, wie ich ihn vielleicht definieren würde, nämlich das Gründerteam selbst, also die Persönlichkeiten. Ja? Also welche Rolle spielen denn die Gründerpersönlichkeiten, deren Kompetenzen, deren Überzeugungen, also das Team an sich, was würdest du sagen?
Absolut große Rolle. Also das Team ist gerade in der Early Stage, im Pre-Seed-Bereich, eine fundamentale Rolle, weil ja im ganzen Investmentbereich, wenn noch nicht so viel aufgesetzt wurde, wenn noch nicht so viele Validierungs-POC gemacht wurden und so weiter und so fort, ja ganz, ganz viel abhängig ist vom Gründerteam. Und das bedeutet nicht, dass man als Gründerteam schon vorher gegründet haben muss, um erfolgreich zu sein, sondern das bedeutet wirklich, dass das Gründerteam eine gewisse Kompetenz mitbringt, dass das Gründerteam schon eine gewisse Erfahrung vielleicht mitbringt, wenn ein Domain-Problem, also ein wirkliches spezifisches Marktproblem gelöst werden soll oder auch einfach nur ein unheimlicher Drive, eine gute Ergänzung der Kompetenzen im Team und auch wirklich ein starker Wille, das dann auch wirklich umzusetzen. Weil es gibt auch die Gründer, die ganz, ganz viel vorhaben, aber nicht strategisch diese Ziele angehen und sich dementsprechend verlieren. Und da sollte man dann dementsprechend auch ganz, ganz gut das Team einschätzen, lernen, beziehungsweise auch einen großen Fokus auf das Team setzen, weil wenn das Team stimmt, dann kann man alles Weitere auf dem Weg erreichen. Und ein Plan wird auch in der Frühphase eines Startups oftmals wieder umgeworfen, angepasst, iteriert. Und das ist definitiv immer der Fall, bis man
ich
dann.
Ich kenne das auch gar nicht anders, ja.
Ja, absolut. Aber das Team muss eben dementsprechend gerade am Anfang stimmen und harmonisch sein. Und das ist natürlich aber auch super schwer herauszufinden. Insbesondere, wenn man als Investor nur 2, 3, 4, 5 Meetings hat. Dann lernt man das Team zwar oberflächlich gut kennen, aber muss sich dann natürlich trotzdem auf andere Parameter verlassen.
Ja, das ist in der Tat natürlich ein Thema, was du ansprichst, wenn wir mal die Seiten wechseln, nämlich die Seite des VCs oder des Business Angels. Da haben wir ja so ein bisschen, ja, eigentlich eine Informationsasymmetrie, denn wie will ich denn aus 2, 3, 4 Meetings wirklich ernsthaft bewerten in dieser frühen Phase, was so ein Team imstande ist zu leisten. Das ist gar nicht so einfach. Wie macht ihr das denn bei PwC? Ich meine, ihr seid ja selber auch, sagst du ja auch, ihr seid auch Investoren, ihr habt einen eigenen Fonds. Wie versucht ihr, diese Informationsasymmetrie auszugleichen, an Informationen ranzukommen, genau in dieser Due Diligence auf die wesentlichen Aspekte zu kommen?
Ja, zum einen investieren wir in der Series A, nicht in der Pre-Seed. Mhm. Das heißt, unsere Investmententscheidungen basieren nicht nur auf dem Team, sondern auch auf anderen Parametern. Und wenn man in die Series A investiert, dann sind definitiv schon viele andere Parameter aufgebaut, sodass wir da dann auch wirklich KPIs haben, nach denen wir uns orientieren bei einem Investment. Wir gucken uns das Team trotzdem wirklich ganzheitlich an. Wir versuchen nicht nur ein Meeting zu haben, sondern dementsprechend, wenn wir natürlich in die tiefere Due Diligence einsteigen, dann versuchen wir auch wirklich verschiedene Touchpoints mit dem Team zu haben und so auch mitzubekommen, wie arbeitet das Team. Auch gerade in der Due Diligence kann man sehr, sehr viel über die Arbeitsmoral herausfinden. Wenn ein Founder sich innerhalb von 24 Stunden nach Anfrage eines Dokuments nicht meldet, dann ist das schon ein Warnsignal, beziehungsweise zeigt schon, dass dann vielleicht der Schuh nicht ganz so doll drückt oder das dann doch nicht so sehr gewollt ist. Und wir wollen auch gerne in Gründer investieren, die auch mit uns als Partner Lust haben, zusammenzuarbeiten, weil ein Investment in ein Startup eben langfristige Partnerschaft ist und man sich ganz gut überlegen sollte, ob das dann wirklich zusammenpasst. Und dann prüfen wir natürlich auch verschiedene Hintergrundinformationen. Also wir haben da unsere Quellen. Wir sprechen uns natürlich auch im Markt ab, weil wir auch mit anderen Investoren gemeinsam investieren. Und so versucht man wirklich eine ganz umfangreiche DD zu machen, so wie es dann eben immer möglich ist.
Ja, und gleich, Shirin, wollen wir auch nochmal über das RACE-Programm sprechen. Aber es sei an dieser Stelle auch erlaubt, nochmal darauf hinzuweisen, dass wir an der Hochschule Fresenius das Thema Gründer und Unternehmertum ganz, ganz besonders schätzen und es auch bei uns ein Masterprogramm gibt. Und vielleicht gibt es den ein oder anderen Zuhörer, Zuhörerin, die jetzt Lust bekommen hat, auch akademisch sich ein bisschen fortzubilden. Und deswegen nach einer Mini-Werbeunterbrechung sprechen wir uns gleich wieder.
Eine eigene Idee verwirklichen und damit ein Unternehmen gründen, die richtigen Märkte für attraktive Produkte identifizieren, genau das kannst du in unserem Masterstudiengang Unternehmensgründung und Entrepreneurship an der Hochschule Fresenius erlernen. Unternehmerisches Mindset, Skills und Leadership folgen bestimmten Mustern und Strategien, wie Geschäftsmodellentwicklungen, Agilität, taktischen New Work-Herangehensweisen, Innovationsmanagement, Verhandlungs-Know-how und Mediation. Klingt spannend und du kannst dir vorstellen, während oder nach deinem Masterstudium ein Startup zu gründen oder später als Intrapreneur eine agile Rolle in einem etablierten Unternehmen zu übernehmen? In den Shownotes findest du den Link zu allen wichtigen Infos rund um unseren besonderen Masterstudiengang an der Hochschule Fresenius. Wir freuen uns auf dich!
Ja, Shirin, schön, dich bei uns zu haben im Podcast der Maker Story. Und du hattest ja eingangs erwähnt, ihr habt verschiedene Programme bei euch bei PwC, wie ihr die Investor Readiness erzeugen wollt bei Gründerinnen und Gründern. Eines ist das RACE-Programm. Wie müssen wir uns so ein RACE-Programm vorstellen? Was bekommen Startups? Wie werden sie da begleitet?
Ja, super gerne. Erzähle ich mehr davon. Und zwar ist unser RACE-Programm aufgesetzt für First-Time-Founder oder Gründer mit einer tiefen technischen Expertise, dementsprechend weniger finanzieller Expertise oder auch Gründern mit einer hohen Marktexpertise und Domain-Expertise, die Lust haben, sich wirklich mit uns gemeinsam auf die Finanzierungsrunde vorzubereiten für den Seed-Bereich. Und wenn wir bei der Series A unterstützen, dann eben Gründer, die mit uns gemeinsam die höhere Stufe erreichen wollen, mehr Funding-Volumen einsammeln wollen und sich dann dementsprechend da nochmal auf die Finanzierungsrunde vorbereiten wollen. Das heißt, das ist unsere Zielgruppe, immer mit einem B2B-Tech-Fokus. Das heißt, da wirklich verschiedene Industrien, sehr, sehr sektoragnostisch, aber mit einem B2B-Fokus. Und das ganze Programm geht 12 Wochen. Wir begleiten dementsprechend mit Masterclasses, One-on-One-Coaching-Sessions, wo wir auf die individuellen Herausforderungen und Challenges eines Startups eingehen und dann darüber hinaus noch mit Network-Insight-Sessions. Und was sind Network-Insight-Sessions? Wir geben natürlich den Startups, die mit uns gemeinsam Investor-Readiness erreichen, auch Zugang zu unserem eigenen Netzwerk. Das heißt, wir bringen Investoren rein, sei es ein VC oder ein CVC oder auch ein Family Office, was aus verschiedenen Erfahrungen erzählt und dementsprechend auch einen Raum schafft, wo auch mal Fragen gestellt werden, die sonst in einem Investor-Meeting nicht gefragt werden können oder auch ein Pitch geübt werden kann und ehrliches Feedback geteilt wird. Und darüber hinaus holen wir auch noch serielle Unternehmer mit rein, die durch verschiedene Phasen hinweg, ob es eine makroökonomische schwierige Lage war oder auch mal eine super gute Lage oder auch mal verschiedene Konstellationen von Finanzierungsrunden entstanden sind und nicht jeder Fundraising-Prozess unheimlich leicht war, dann auch von seinen Erfahrungen erzählt und das auch unheimlich viel Mehrwert bringt. Und das gemeinsam gibt eigentlich einen sehr, sehr guten Rahmen, damit das Startup dann am Ende nach 12 Wochen wirklich über die verschiedenen Bereiche, die wichtig sind für die Finanzierungsrunde, Bescheid weiß.
Ja, das ist natürlich eine ganz besondere Herausforderung, ein großer Mythos, das Fundraising. Das erleben wir ja immer wieder, weil wir ja selbst ja auch Acceleratorenprogramme bei uns haben und damit natürlich auch mit diesen Fragestellungen konfrontiert sind und junge Gründerinnen und Gründer haben. die sich genau mit diesen Herausforderungen ebenfalls umtreiben. Und so viel, ohne zu viel verraten zu wollen an dieser Stelle, da haben wir ja auch schon Anknüpfungspunkte zwischen PwC und den Hochschulen Fresenius in unserem Acceleratorenprogramm gefunden. Und ich glaube, da wird es in Zukunft noch mal ein bisschen mehr in Richtung Zusammenarbeit auf diesen Themen geben. Aber zu viel wollen wir an der Stelle noch nicht verraten. Freue mich aber auf jeden Fall auf all das, was da noch zusammen auf die Beine gestellt wird. Ja, das Thema Fundraising ist ein großes Thema. Das haben wir gerade eben ja schon beleuchtet. Und vielleicht nochmal abschließend aus deiner Brille, aus deiner Perspektive. Was sind die Dinge, die man, du hast ja viel jetzt auch schon gesagt, was man gut und richtig machen kann, aber vielleicht auch nochmal aus deiner Erfahrung heraus, was sind Dinge, die man unbedingt vermeiden sollte? Also ich habe auf jeden Fall mitgenommen, man sollte jetzt nicht länger als 24 Stunden brauchen, um auf Anfragen des Investors zu reagieren. Aber gibt es vielleicht noch so ein paar wichtige Aspekte, die du den jungen Gründerinnen und Gründern mit auf den Weg geben kannst, wo du sagst, passt da bitte wirklich auf in dieser Fundraising-Phase, weil damit könnt ihr euch ja den Weg verbauen.
Ja, da gibt es sogar einige. Also wir sehen ganz, ganz oft Gründer, die denken, dass sie schon bereit sind und die in ihrer eigenen Brille die Equity Story aufbereiten, aber sie tatsächlich nicht verständlich ist und viel zu unkonkret. Hm. Ganz, ganz oft wird das Problem, was das Startup mit der entwickelten Lösung löst, nicht wirklich klar dargestellt. Und das führt dann dazu, dass wenn man das Problem nicht versteht, versteht man auch nicht die Lösung und versteht auch nicht so richtig, woher dann dementsprechend auch das Produkt kommt. Mhm. Und da würde ich auf jeden Fall jedem Gründer raten, dass man das Pitch Deck und die Equity Story nicht als perfekt annimmt, sondern immer wieder in den Iterations- und Feedback-Prozess geht. Und zwar mit verschiedenen Personen, mit Personen, die sich mit dem Markt auskennen, mit Personen, die sich gar nicht mit dem Markt auskennen und mit Personen, die vielleicht selbst aus dem VC- oder Investmentbereich kommen, aber mit denen man vielleicht auch schon ein sehr, sehr gutes Verhältnis hat. Das mag nicht jeder haben, aber wenn man die Möglichkeit hat, dann sollte man das auf jeden Fall machen. Das heißt, da auf jeden Fall Feedback einholen und offen sein für Kritik. Und der zweite Bereich, den ich sehe, ist, einige Startups beschäftigen sich viel zu spät mit jedem Bereich des Businessmodells. Das heißt, wir haben Startups gerade in der Pre-Seed-Phase begleitet, die erst ganz zum Schluss sich mit ihrer Monetarisierungsstrategie auseinandergesetzt haben und die im Pitch-Deck immer gefehlt hat. Und das ist natürlich so das Wichtigste, also beschäftigt euch von Anfang an damit, was für einen Schmerz ihr bei eurem Kunden löst und wie ihr diesen Schmerz, das heißt eure Lösung, dann dementsprechend monetarisiert und was der Kunde braucht und wie ihr wirklich ein tragfähiges Geschäftsmodell aufbaut. Ihr solltet euch nicht erst mit dem Thema Monetarisierung, Businessmodell, Pricing-Strategie und nachhaltiges Unternehmen aufbauen, beschäftigen, wenn ihr Funding braucht, sondern von Anfang an. Und das ist auch etwas, was wir in der aktuellen makroökonomischen Krise immer mehr beobachten, dass sich jetzt die Startups teilweise erst mit einer Monetarisierungsstrategie beziehungsweise mit ihrem Businessmodell im Detail auseinandersetzen, weil sie gezwungen sind, ihr Geschäftsmodell oder ihr Business wirklich in Richtung Profitabilität, nicht in den nächsten 1 bis 2 Jahren, aber wirklich eine absehbare, geplante Profitabilität richten müssen, weil sie nicht mehr so leicht Kapital bekommen. Und das kann nicht sein. Jeder Gründer muss sich eigentlich von Anfang an damit beschäftigen. Und auch die Investoren wollen eben sehen, dass es sich irgendwann selbst tragen kann, selbst wenn das jetzt, wenn es gerade ein VC-Case ist, in den nächsten 2, 3 Jahren nicht der Fall sein sollte. Und das sind so Themen, die man unbedingt machen sollte und worauf man sich vorbereiten sollte und dann dementsprechend auch das Financial Model, das Pitch Deck und umgekehrt spiegeln sollte. Also es sollte sich alles wie ein roter Faden durchziehen und nicht plötzlich was komplett anderes im Financial Model stehen, als man im Pitch Deck behauptet zu erreichen. Und das sehen wir auch sehr oft. Und dann natürlich noch so andere Punkte, die wirklich auch dazu beitragen können, ob man erfolgreich ist oder nicht. Man sollte wirklich versuchen, sein Netzwerk zu leveragen, das heißt, sein Netzwerk da wirklich aktiv zu nutzen, auf gemeinsame Kontakte zuzugehen, um eher eine warme Intro zu einem Investor zu bekommen als eine kalte. Und dementsprechend da versuchen, so aktiv wie möglich sich umzuhören und einem Investor dann aber auch wirklich auf eine fundierte Art und Weise entgegenzutreten und nicht irgendwie versuchen, aus dem Nichts heraus einen Investor anzugehen mit unfertigen Dokumenten und dann davon ausgehen, dass man dann irgendwie erfolgreich ist. Das ist dann auch eine Sache, die man eher nicht machen sollte.
Du sprichst auch einen Punkt an. Ich musste innerlich ein bisschen grinsen, weil wir natürlich auch ja im Rahmen unserer Inkubations- und Acceleratorenprogramme viele Businesspläne, Finanzpläne lesen und sehen. Und teilweise ist das auch sehr optimistisch in den Zahlenwerken dargelegt, um es mal freundlich auszudrücken, ja. Man sich schon auch die Frage stellen muss am Ende des Tages, und da würde mich auch deine Sichtweise und eure Erfahrung dazu interessieren, auch als Hinweis an alle jungen Gründerinnen und Gründer, die genau vor dieser Herausforderung stehen, nämlich einen überzeugenden Finanzplan, eine Financial Story, die eben, wie du so schön sagst, deckungsgleich ist mit der Gesamtstory des Unternehmens auch sein sollte. Und dahingehend auch nochmal ganz konkret die Frage, wie optimistisch darf man denn in seiner Finanzmodellierung sein? Plausibilität vor Optimismus, das ist ja auch immer so eine Frage. Wie wirkt es auf der Investorenseite oder was wirkt entsprechend besser? Wie ist da deine Erfahrung diesbezüglich, was sozusagen die Modellierung der Finanzen entsprechend anbelangt? Ja? Lieber optimistisch oder lieber plausibel?
Das ist natürlich sehr stark abhängig von den eigenen Zielen des Startups und auch von der Investorenklasse, die man anspricht. Will man jetzt den VC-Case, dann würde ich sagen, sollte man eher größer denken und dementsprechend optimistischer denken, weil ja auch erwartet wird, dass man wirklich stark skaliert. Jetzt ist es gerade im Markt so, dass man nicht mehr Wachstum auf Teufel komm raus fordert, sondern eine nachhaltige Strategie im Wachstumsbereich und eher eine absehbare Profitabilität, wie ich schon erwähnt hatte. Und das bedeutet dann, dass man schon realistisch versuchen sollte zu planen, aber immer mit Wachstum planen sollte. Das heißt, da auch wirklich Optimismus reinbringen, wenn man das Optimismus nennen möchte. Aber wenn kein Wachstumspfad aufgezeigt wird, dann ist das eigentlich kein gutes Zeichen. Und dementsprechend würde ich sagen, es ist natürlich schwierig am Anfang, gerade in der ganz, ganz frühen Phase, die richtigen Annahmen zu treffen. Aber das ist trotzdem machbar, wenn man sich, wie gesagt, mit dem Kunden sehr, sehr stark auseinandersetzt und vor allen Dingen auch mit dem Markt. Was ist im Markt üblich? Wie sind die Markttrends? Wie wächst der Markt? Was ist da die jährliche Wachstumsrate? Wie hat sich der Markt in den letzten Jahren entwickelt? Wie entwickeln sich andere Wettbewerber, die im Markt präsent sind? Und was kann man sich von denen vielleicht abgucken oder auch anders machen? Und wenn man sich da mit dem ganzen Thema ganzheitlich befasst, dann würde ich sagen, kann man eigentlich recht gute Annahmen treffen, die man dann natürlich austestet in der eigenen operativen Tätigkeit und immer wieder hinterfragen kann, anpassen kann. Und so, finde ich, hangelt man sich eigentlich an einem sehr, sehr guten Faden entlang, der einem dann irgendwann optimistische, aber auch realistische Ziele und Annahmen bereitet.
Prima. Ja, und letzte Frage, bevor wir in die Endrunde unseres Podcasts kommen. Du hast vorhin ja auch das Thema angesprochen, ihr macht sowas wie Valuation-Prozesse mit den Startups. Also die große Königsdisziplin, die Fragestellung, was ist denn mein Startup eigentlich wert? Und da auch meine Frage dahingehend, wie geht ihr da methodisch entsprechend vor und wie kann jetzt ein Startup in einer Early Stage, in einem späteren Phasen ist es ja deutlich einfacher, aber in so einer Early Stage zu einer Einschätzung kommen. Was sind wir jetzt eigentlich realistischerweise als Startup wert?
Ja, da gibt es natürlich verschiedene Ansätze. Zum einen haben wir tatsächlich ein Tool entwickelt, das heißt Evaluation Tool. Das steht auch jedem kostenlos zur Verfügung, mit dem wir Startups anbieten, sich eine indikative Bewertung zu erfassen oder entwickeln zu lassen und herzuleiten. Und die setzt natürlich auf verschiedenen Methoden an. Gerade in der Early Stage ist es natürlich schwierig, da in der absoluten Frühphase Vergleichswerte zu finden, anhand derer man sich dann dementsprechend eine Bewertung herbeileitet. Aber es gibt verschiedene Methoden, auf die man ansetzt. Und wir setzen eher in der Seed Series A und dann darüber hinausgehend in der Series B natürlich an und nutzen dann verschiedene Parameter. Die DCF-Methode ist natürlich so das klassische Bewertungsmodell, was natürlich nicht ganz eins zu eins übertragbar ist bei Startups. Das heißt, wir haben unser DCF-Modell angepasst auf Startup-Normen und Werte und nutzen immer eine Breitbande an verschiedenen Bewertungsansätzen, um die dann gegeneinander zu legen und auch wirklich zu schauen, was macht am meisten Sinn und was ist da realistisch. Und es gibt in verschiedenen Märkten oder auch für verschiedene Marktmodelle oder Geschäftsmodelle, so wie Marketplaces oder SaaS-Software-Modelle, immer wieder Bewertungs-Napkins, an denen man sich erstmal, wenn man gerade als Gründer nicht so richtig weiß, wo man sich orientieren kann. Und die bringen eigentlich immer verschiedene renommierte VC-Investoren raus. Zum einen gibt es da zum Beispiel von Point 9 immer so eine Valuation Napkin für B2B SaaS oder B2B Marketplaces. Und da wird dann ganz, ganz klar immer mal wieder gezeigt, wo sich Bewertungen in verschiedenen Stages mit den und den Parametern und Financial KPIs, also Revenue zum Beispiel oder auch Wachstumsrate einordnen können. Das gibt eine ganz gute Einschätzung als Ersteinschätzung. Wir orientieren uns da natürlich nur ganz, ganz marginal dran, haben natürlich eine sehr, sehr tiefe Marktexpertise und recherchieren. Und da gibt es einmal die Finanzierungsmodellmethode, dann die DCF-Methode. Dann gibt es aber auch noch andere Methoden, die wir selbst entwickelt haben, an denen wir uns orientieren und bilden dann meistens einen Durchschnitt quasi und setzen dann dementsprechend die Bewertung fest.
Also kein einfaches Thema, sicherlich auch ein Thema, wo man am Ende über Verhandlung und Dialog mit den Investoren zu einer Nivellierung kommen muss. Den Absolut. Einen richtigen Wert gibt es in diesen Phasen sicherlich nicht, aber sehr spannend. Ja. Okay, wie erreiche ich dieses Tool?
Das ist das Evaluation Tool, das kann man ganz einfach googeln, PwC Evaluation Tool. Und da gibt man dann ein paar Werte ein und kann dann sich dementsprechend eine Bewertung ausrechnen lassen. Das ist natürlich wirklich nur ganz, ganz indikativ, gerade so für Early Stage. Ist aber super gut, gerade wenn man sich anfänglich mit diesem Thema beschäftigt. Und wenn man dann detailliertere Bewertungen möchte, dann kann man gerne auf uns zukommen und dann erkläre ich auch die ganze Bandbreite.
Ja, prima. Super. Sherin, es ist bei uns üblich, dass unsere Interviewgäste uns am Ende des Podcasts, zu dem wir leider schon wieder angekommen sind, die Zeit verrennt wie im Fluge, uns nochmal drei ihrer persönlichen Erfolgsprinzipien, ihrer unternehmerischen Erfolgsprinzipien darlegen, mit denen sie quasi mehr oder weniger im Laufe ihrer persönlichen Karriere immer wieder konfrontiert waren. Also solche Prinzipien, die dich irgendwie in deinen Entscheidungen, in deinem Verhalten immer wieder geleitet haben, die dich dahin gebracht haben, wo du heute stehst, als Senior Venture Deals Advisor beispielsweise bei PwC Deutschland. Kannst du da uns diese drei Prinzipien, von denen wir vielleicht auch etwas lernen und mitnehmen können, aus deiner persönlichen Perspektive mit auf den Weg geben?
Super gerne. Da fallen mir auch tatsächlich genau drei ein. Ich würde sagen, ich bin ja ehemalige Leistungssportlerin und Leistungssport hat mich da sehr, sehr stark geprägt, in Form von wirklich Durchhaltevermögen zu zeigen. Wenn du was erreichen möchtest und vielleicht noch nicht da angekommen bist, wo du sein möchtest, dann würde ich sagen, ist Selbstdisziplin und Durchhaltevermögen immer eine Eigenschaft, die dich dorthin bringen wird, die, wenn du wirklich alles dafür tust, dann auch dazu beiträgt, dass du unternehmerisch erfolgreich wirst. Auf der anderen Seite Selbstvertrauen. Glaube an dich und glaube an das, was du machen möchtest, weil es wird immer wieder Stimmen geben, es wird immer wieder Personen geben, die dir sagen werden, du schaffst das nicht, du kannst das nicht, du bist nicht der geborene Unternehmer oder du bist nicht die geborene Unternehmerin. Und dementsprechend würde ich sagen, vertraue wirklich auf deine innere Stimme, auf deinen eigenen Willen und auf deine eigenen Ziele, die du dir gesetzt hast, weil das ist das Einzige, was zählt. Und fokussiere dich lieber auf deine Unterstützer als auf diejenigen, die dich runterziehen und die dich vielleicht von deinen Träumen abhalten. Also Selbstvertrauen. Und das Dritte ist wirklich, dass du dich mit Menschen umgibst, die deine Ziele fördern und von denen du selbst noch lernen kannst, die dich inspirieren und die vielleicht auch schon ein paar Schritte weiter sind, weil du unheimlich viel dir von denen abgucken kannst und weil sie dich auch dementsprechend prägen.
Danke, liebe Shirin, für dieses tolle Gespräch, für diese inhaltsreichen drei spannenden Prinzipien. Freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und herzliches Dankeschön, dass wir heute im Pioneer Lab in Berlin dieses Gespräch führen konnten. Allen anderen da draußen vor den Endgeräten wünsche ich natürlich auch noch eine gute Zeit. Bleibt uns treu, empfehlt uns weiter und schaltet natürlich wieder ein, wenn die neue Folge der Maker Story hochgestellt wird. Ihr wisst, jeden dritten Mittwoch im Monat eine neue Folge der Maker Story. Danke, Shirin, und euch da draußen auch.
Danke dir, hat mir Spaß gemacht. Bis dann.
Das war der Maker Story Podcast, live aus dem Pioneer Lab der Hochschule Fresenius. Neue Folgen gibt es jeden dritten Mittwoch im Monat, überall, wo es Podcasts gibt.